A bis Z Spezial mit Richard Schäfer heute hier auf Radio Frei. Und es geht weiter mit Nachrichten aus der Stadt. Und Erfurt hat ja viele Ortsteile, deren Anliegen im Stadtrat Gehör finden sollten. Aber wie klappt das tatsächlich in der Praxis? Bürgermeister Andreas Horn hat dazu klare Vorstellungen.
In einem Gespräch gab es aus einem Ortsteilrat Kritik an der Information durch die Stadtverwaltung, an der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Wie könnten die Ortsteilräte aus Erfurt besser in die Arbeit der Stadtverwaltung einbezogen werden?
Also unsere Ortsteile sind für mich, für die ganze Stadtverwaltung, genauso wichtig wie die Kernstadt. Und wir haben ja in den Normierungen der Stadt selber in der Hauptsatzung auch Regelungen, wie genau die Ortsteile zu beteiligen sind. Bei Drucksachen, die sie betreffen, bei Angelegenheiten, die die Ortsteile betreffen, sind sie auch einzubeziehen. Das wird auch in der Regel gehandhabt. Ich habe selber ja eine eigene Dienstberatung mit dem Ortsteilbürgermeister. Die mache ich viermal im Jahr und habe im letzten Jahr auch angefangen, in die Ortsteile zu gehen. Also Dienstberatung nicht im Rathaus zu machen, sondern ich gehe raus in die Ortsteile, um auch den Ortsteilbürgermeistern die Chance zu geben, mal vor Ort auf ihre Problemfelder, auf gute, auf schlechte Dinge hinzuweisen. Das mache ich im Sommer und im Herbst. Im Winter bei der Beratung gehen wir ins Rathaus. Das war mir extrem wichtig, um auch Präsenz in den Ortsteilen zu zeigen, aber auch den anderen Ortsteilbürgermeistern zu zeigen, wo Probleme in den anderen Ortsteilen auch liegen. Und das leben wir auch. Dafür haben wir dann daneben noch so einen Beauftragten für Ortsteile mit einem großen Team. Und die betreuen jeden Ortsteil, sind in den Sitzungen auch dabei, schreiben das Protokoll, sind auch ansprechbar für die Ortsteilräte, den Ortsteilbürgermeister. Und ganz am Ende gibt's von jedem Amt immer auch Leute, die haben direkten Kontakt zu den Ortsteilräten. Ich will auch nicht verhehlen, dass es immer auch Verbesserungsbedarf gibt. Kommunikation zum Beispiel. Also es gibt, glaube ich, keinen Bereich, wo man sagen kann, es läuft immer alles hundertprozentig. Das heißt also, die Anbindung, die Kommunikation zwischen den Ämtern der Stadtverwaltung Erfurt und auch den Ortsteilen oder auch umgekehrt, da ist immer ein Verbesserungsbedarf da oder Potenzial da. Das sehen wir auch in der Arbeit mal wirklich konsequent dran.
Wenn jetzt in irgendeinem Ortsteil die Ortsteilratsleute eine Idee haben für irgendeine Verbesserung in dem Ortsteil, können die sich denn hier einfach mal melden und sagen, also das und das, das hätten wir gerne, und dann kümmert sich die Verwaltung?
Ja, wenn da Ideen existieren, Vorschläge existieren, Verbesserungsvorschläge auch existieren, kann man sich an den Beauftragten für Ortsteile oder an das zuständige Amt wenden, kann es hingeben, wird auch geprüft. Und da gibt es in der Regel auch eine Rückmeldung, da gibt es Kommunikationswege auch.
Ähnlich verhält es sich ja mit den vielen gesellschaftlichen Gruppen, die in Erfurt alle Einfluss nehmen möchten. Welche Möglichkeiten haben die denn jetzt mal außerhalb von den besonderen oder speziellen Bürgern, die da schon mal in den Ausschüssen mit sitzen? Welche Möglichkeiten gibt es für diese?
Also ich glaube, dass die Einbeziehung von Gruppen aus der Gesellschaft, Interessengruppen aus der Gesellschaft, wichtig ist und in der Zukunft auch immer wichtiger werden wird. Wir haben ja in der Stadtverwaltung selber, in der Stadt selber, viele Beteiligungsformate und Beteiligungsgruppen und Beiräte, Ausländerbeirat zum Beispiel, Naturschutzbeirat, Behindertenbeirat, aber auch der Seniorenbeirat. Seniorenbeirat zum Beispiel, ein Beirat, der auch immer wichtiger wird. Die am stärksten wachsende Bevölkerungsschicht sind die über 65-Jährigen in unserer Stadt. Und da ist der Beirat extrem wichtig. Im Gegensatz dazu, oder nicht im Gegensatz, auf der anderen Seite haben wir ein sehr starkes Schülerparlament, was hier im Rathaus auch tagt regelmäßig. Und BAM. BAM ist eine Beteiligungsplattform von Kindern und Jugendlichen, die sich wirklich immer wieder in Entscheidungsprozesse mit einbringt. Ich mache mal ein Beispiel. Der Seniorenbeirat hat sich sehr, sehr aktiv beim Seniorenpass beteiligt. BAM, die Kinder- und Jugendbeteiligungsplattform, beteiligt sich regelmäßig bei Angelegenheiten, wenn es um Spielplätze geht, aber auch, gab es mal eine ganz große Thematik, nachts im Park, ist in der sehr, sehr aktiv.
Ja, soweit Andreas Horn. Wir machen hier weiter mit Musik. Leichtes Gepäck ist das natürlich nicht, mit solchen, mit den Ortsteilräten zusammenzuarbeiten. Da gibt es viele Probleme, viele einzelne Ansichten. Aber leichtes Gepäck, das ist auch der Titel von Silbermond.
Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. das Ergebnis von Kaufen und Kaufen von Dingen, von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen. Siehst so viel Klamotten, die du nie getragen hast und die du nie tragen wirst, und trotzdem bleiben sie bei dir. So viel Spinnweben und so viel Kram, so viel Altlast im Tupperwahn. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck, mit leichtem Gepäck. Plastik auch, die Armee aus Schrott und Neurosen auf deiner Seele wächst. Immer mehr hängt, immer öfter blutsaugend an deiner Kehle. Wie geil die Vorstellung wäre, das alles loszuwerden. Alles auf einen Haufen mit Brennpass und Zunge. Und es lodert und brennt so schön. Ein Feuer, ein Kilometer noch zu sehen. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck, mit leichtem Gepäck. Also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich besser, so viel besser, mit leichtem Gepäck.
Come and go.
Die Foo Fighters besangen die Februarstars. Von den Sternen ist leider nicht viel zu sehen, denn der Himmel ist bedeckt und trübe. Vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen lässt sich die Sonne mal wieder blicken oder auch ein entsprechender Sternenhimmel. Wir sind hier bei A bis Z Spezial mit Richard Schäfer, hier auf Radio Frei auf 96,2 MHz und wir machen weiter mit Nachrichten aus dem Stadtbereich, aus dem Rathaus und uns hat interessiert beim Gespräch mit dem Oberbürgermeister, wie die Zusammenarbeit der kulturellen Einrichtungen funktioniert und was es mit dem Sondervermögen Infrastruktur auf sich hat, das in diesem Jahr hier auf die Stadt hereinrieselt.
Vertretern einer kulturellen Einrichtung mit unserer Redaktion gab es Kritiken an der Zusammenarbeit mit der Kulturdirektion und den kulturellen Einrichtungen. Welche Reserven sehen Sie hier, die Zusammenarbeit zu verbessern?
Gut, ich kenne die Kritik jetzt nicht, aber ich denke, dass wir haben eine Museumslandschaft, die von uns als Stadt auch hohe Verantwortung tragen dafür. Und diese Museumslandschaft sollte schon stark vernetzt sein und sich austauschen. Wenn es da Defizite gibt, müssen die behoben werden. Es ist auch klar für uns, wir müssen uns alle Museen anschauen, aber müssen sich auch Prioritäten setzen. Das Punkt Personal hatten Sie auch schon angesprochen. Wir müssen mit dem vorhandenen Personal schauen, wie wir es einsetzen können. Aber das geht halt nur im Zusammenspiel aller Museen und der Mitarbeitenden. Und wenn es da Verbesserungsbedarf gibt, dann müssen wir dem nachgehen, müssen unsere Kulturdirektion oder den zuständigen Abteilungen dort besprechen und umsetzen.
Seit Januar 2025 stehen die Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zur Verfügung. Welche Vorhaben aus diesem Bereich werden 2026 umgesetzt oder aber?
Wir haben ja mit dem beschlossenen Doppelhaushalt des Landes ein Investitionspaket. Und wir werden dieses Investitionspaket des Landes auch nutzen. Wir haben ja mit dem Doppelhaushalt, den wir jetzt im Dezember beschlossen haben, im Erfurter Stadtrat auch Mittel im Investitionsbereich mit eingestellt. So ist zum Beispiel dabei ein Ersatzneubau der Schulsportale Muldenweg im investiven Bereich, aber auch Sonnenschutzmaßnahmen an der Andreas-Gordon-Schule, die grundhafte Sanierung der Mittelhäuserstraße, also infrastrukturell auch wichtige Themen, aber auch Modernisierungsaufgaben der Straßen oder Modernisierung der Straßenbeleuchtung sind dabei. Also ich bin dankbar, dass wir dieses Investitionspaket des Landes haben. Womit ich ein bisschen hadere, ist der Punkt, dass wir hatten ja noch ein Sondervermögen des Bundes, was ja parallel aufgesetzt wurde, dass das nicht durchgereicht wird zu den Kommunen, finde ich nicht gut. Da sind wir auch seitens der Stadt und auch seitens des Gemeinde- und Städtebundes weiter im Gespräch mit der Landesregierung, vielleicht in der Zukunft eine Regelung zu finden, dass wir parallel eine Möglichkeit haben, das Investitionspaket des Landes nutzen zu können, was gut ist ausdrücklich, aber auch das Sondervermögen des Bundes zu nutzen. Das können wir gerade noch nicht. Da arbeiten wir dran, da wird es auch Anfang dieses Jahres, nächsten Wochen nochmal Gespräche seitens des Gemeinde- und Städtebundes mit der Landesregierung geben.
Dieses Sondervermögen von der Bundesregierung, sind das jetzt Gelder, die direkt dann von Berlin nach Erfurt kommen oder aber ist da irgendwie die Landesregierung dann noch mit zwischengeschaltet?
Die Landesregierung ist zwischengeschaltet und ich habe ja gerade auch gesagt, dass es eben nicht bei der Kommune ankommt aktuell. Und wir müssen dafür sorgen oder wir werden dafür werben als Kommune, aber auch die Landkreise natürlich, dass wir in Zukunft eine Regelung finden, dass das Sondervermögen des Bundes eben auch bei den Kommunen, Landkreisen ankommt.
Ja, soweit nochmal Andreas Horn. Und beim Geld geht es natürlich auch immer um große Summen. Und Dota Kehr hat sich damit beschäftigt, wie man hier vielleicht mit Bitcoins arbeiten kann.
Deine Bitcoins sind des Kaisers neue Kleider, aber es ist egal, ob das irgendwer schreit, denn es gibt keine Wahrheit mehr, leider, leider, auf die wir uns einigen könnten derzeit. Und auf die 200.000 Leute, die dir folgen, bildest du dir Ruhm und Macht und sonst was ein. Dabei sind das nur Gaffer und du stehst nackt auf dem Marktplatz, während sie schreien. Und irgendwer sagt, die Maschinen haben gewonnen. und Clips und Posts füllen. Es wäre fast lustig, wenn's nicht so traurig wäre, dass ich immer noch glaube, ich mache, was ich will. Und irgendwer sagt, die Maschinen haben gewonnen. Tja, da hatte die Menschheit leider kein Glück. Sie hat ihnen diese Macht verliehen und kriegt sie nicht mehr zurück. Doch solange ihr dran glaubt, steigt der Kurs. Also haltet durch, missioniert. Es scheint so alternativlos und es scheint so völlig normal. Aber ach, des Kaisers neue Kleider waren immerhin klimaneutral.
Ja, und mit dem Titel Unheilig von Unheilig Lichter der Stadt bewegen wir uns dann wieder auf die städtischen Probleme zurück. Die Lichter der Stadt mit Unheilig war das, dieser Titel. Wir spielen ihn nicht ganz aus, weil wir die nächsten Themen noch hier auf dem Tablett haben. Und ein großes Thema, das vor der Stadt Erfurt liegt oder auf der Stadt Erfurt ruht, ist das Thema Kindergärten. Die Kinderzahlen gehen zurück und da steht natürlich die Frage, wie geht man mit dieser Situation um? Ist es sinnvoll, Kindergärteneinrichtungen zu schließen, Erzieherinnen zu entlassen oder was macht man in dieser Situation? Auch hier gibt es Ideen im Stadtrat, die widersprüchlich sind zurzeit noch und wir haben den Oberbürgermeister dazu auch befragt.
Und still zu stehen.
Geht es nochmal um die Verkehrssicherheit im Bereich von Kindertagesstätten und Schulen. Im Hauptzugangsbereich von Kindertagesstätten und Schulen ergibt sich am Morgen und am Nachmittag oft eine Verdichtung des Verkehrsaufkommens und dann am Ende eine gefährliche Situation für die Kinder, Jugendlichen. Mit welchen Maßnahmen kann die Stadtverwaltung hier für mehr Sicherheit sorgen?
Also die Verkehrssicherheit in Bereichen von Schulen, Kitas ist bei uns wirklich immer im Mittelpunkt. Und es gibt immer wieder keine Diskussion, welche Verkehrsmaßnahmen auch ergreifen kann vor Kindertageseinrichtungen, Stichwort Tempo 30-Zonen. Das wird ja auch gemacht. Wo immer eine Diskussion entsteht, ist immer die Parallelität zwischen Tempo 30-Zonen und Fußgängerüberwegen, die sogenannten Zebrastreifen. Da gibt's, aber auch da sind wir als Stadt, die anderen alle auch, die Städte und Gebietskörperschaften, an die gesetzlichen Regelungen gebunden. Wir haben eine Straßenverkehrsordnung mit Ausführungsvorschriften, daran sind wir gebunden und gehalten. Und daran, das handeln wir auch so. Abgesehen davon handeln wir auch so, dass wir nach Hinweisen, zum Beispiel von Kindertageseinrichtungen oder auch von Schulen, durchaus auch mal die mobilen Blitzer mal in die Höhe der Kindertageseinrichtungen stellen, wenn wir Hinweise haben, dass vor diesen Einrichtungen, besonders Kinder dabei sind, Jugendliche, aber auch vor Altenheimen, wenn da sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten wird, sind wir da auch mit dem mobilen Blitzer vor Ort, um da wieder auf die Verkehrssicherheit einzuwirken. Also wir haben das wirklich im Blick. Was ein Problem ist in einigen Fällen, natürlich auch das Parkverhalten manchmal der Eltern, die manchmal in zweiter und dritter Reihe genau vom Eingang der Kindertageseinrichtung parken. Da kann man nur appellieren, zu schauen, dass man das eben nicht tut, weil das ist wirklich auch eine Gefährdung der Kinder selber vor Ort, wenn sie über die halbe Straße, über drei Autos vorbeilaufen müssen. Das erleben wir auch. Wir sind auch regelmäßig vor Ort. Das Tiefbauernverkehrsamt ist wirklich regelmäßig auch vor den Kindertageseinrichtungen, auch in Vorschulen und schaut, was man da verbessern kann.
So, Sie haben es gemerkt, das war der falsche Beitrag. Der richtige Beitrag zum Kita-Moratorium kommt jetzt.
Bei den Kindertagesstätten könnte es ja in Zukunft weniger Kinder geben. Dann ist so viel Personal da oder aber man müsste drüber nachdenken, wie man die Kindertagesstätten umnutzen könnte oder teilumnutzen könnte. Was sind hier die Überlegungen der Stadtverwaltung für diese Situation?
Im Januar oder Februar wird es im Jugendhilfeausschuss und entsprechenden Unterausschüssen ein Bedarfsplan vorgelegt werden, die genau diese Fragen auch aufwerfen und beinhalten, die Sie gerade sagen. Wir wissen um den Rückgang der Geburten. Ich weiß aber auch, dass das Jugendamt seit Jahren da schon Planungen vornimmt und schaut, wie man da adäquat reagieren kann. Wir haben aber auch Prognosen, die sagen, dass in den 30er, Anfang der 30er Jahre wieder ein Aufwuchs von Geburten kommen. Das heißt, wir müssen das alles im Blick behalten. Also wir wissen, dass wir jetzt weniger Geburten haben. Das ist schade, auch für die Stadt schade. Da können wir nur relativ wenig Einfluss nehmen. Aber wir wissen auch um die Chance in den 30er Jahren. Das heißt, es bringt nicht viel, Gebäude komplett vom Netz zu nehmen. So eine Variante wäre, im Standby zu halten oder eine Zwischennutzung zu geben. Und dann, wenn der Bedarf wieder da ist, dann hoffen wir ja alle drauf, glaube ich, wieder ans Netz geben zu lassen. Aber das ist das Jugendamt in einer sehr detaillierten, intensiven Planung.
Das heißt also, es macht jetzt keinen Sinn, Einrichtungen zu schließen oder völlig zweckentfremdet umzubauen, sondern man muss sie immer so ein bisschen in der Hinterhalt haben, falls nochmal der Geburtensprung schneller kommt.
Ja. Naja, also was uns nicht passieren darf, dass wir jetzt, das wird auch nicht passieren, unkoordiniert irgendwelche Einrichtungen stehen, das wird nicht passieren. Und wir haben ja eigene Einrichtungen und wir haben Einrichtungen in Trägerschaft. Also was wir jetzt selber beeinflussen können, ist erstmal unmittelbar unsere eigene Einrichtung. Da wird es keine unkoordinierten Schließungen oder Entlassung geben, das wird es nicht geben. Aber man muss natürlich schauen, wo kann man vielleicht Synergieeffekte nutzen und um dann zu sehen, denn wenn wir wieder einen Bedarf an Kindertageseinrichtungen haben, an Plätzen an Kindertageseinrichtungen haben, müssen wir wieder bedient werden.
Ja, soweit die Überlegungen im Rathaus. Hier geht es weiter mit Musik. Mit Kinderaugen habe ich aufgelegt von Staubkind.
Jeder Morgen ist der erste Tag des Lebens, in dem du wie durch einen Zauberspiegel gehst. Lass mich einmal alles sehen, wie du es siehst. All die Wunder, die geschehen. Jede Blume ist ein Zaubergarten. Jede Scherbe ist ein Karfunkelstein. Dein Grau besteht aus 100.000 Farben. Für dich gibt es nicht das Wort allein. Hab mir so oft gewünscht, nochmal alles so zu fühlen, als wär's das erste Mal. Das ist dieser Moment, wenn ich wieder alles mit Kinderaugen seh. Von hier bis unendlich schau ich direkt ins Herz deiner Welt. Das ist dieser Moment, wenn ich wieder alles mit Kinderaugen seh. Und alles liegt vor mir und ich geh mit dir ins Herz deiner Welt. Von der Erde bis zum Mond und noch viel weiter bin ich in einem Königreich mit dir. Da oben leuchten nur für dich die Sterne und unten leuchten wir. Aus jeder Wolke wird eine Geschichte, jedes Lachen wird zu einer Sinfonie. Diese Nacht, sie ist voller Lichter und mit dir seh ich sie. Hab mir so oft gewünscht, nochmal alles so zu fühlen, als wär's das erste Mal. Das ist dieser Moment, wenn ich wieder alles mit Kinderaugen seh. Von hier bis unendlich schau ich direkt ins Herz deiner Welt. Das ist dieser Moment, wenn ich wieder alles mit Kinderaugen seh. Und alles liegt vor mir und ich geh mit dir ins Herz deiner Welt. Und ich seh in dein Lächeln und fühle mich frei. Die Welt scheint mit dir unendlich zu sein. Hab mir so oft gewünscht, nochmal alles so zu fühlen, als wär's das erste Mal. Das ist dieser Moment, wenn ich wieder alles mit Kinderaugen seh. Von hier bis unendlich schau ich direkt ins Herz deiner Welt. Das ist dieser Moment, wenn ich wieder alles mit Kinderaugen seh. Und alles liegt vor mir und ich geh mit dir ins Herz deiner Welt.
In der Stadt, das erste Mal wieder lange Hosen. Der Sommer ist fast vorbei, aber nur fast. Jetzt sind die sorglosen letzten lauen Abende. Ich höre den Sommer noch summen. Wir fahren mit dem Fahrrad durch die Straßen, wo die Bars brummen. Denn alle sind zurück in der Stadt. Die Lehrer müssen wieder in die Schule. Die Schüler kaufen neue Schnellhefte ein und neue Hallenturnschuhe. Die Freimaurer der Stadt. In der Stadt, yeah! Wir übernehmen sie von den Touristen. Die sind zurück in ihrer Stadt. Yeah! Ach, wenn die wüssten, die letzten lauen Abende sind das Beste im Jahr. Alle sind wieder hier und ganz kurz ist es wunderbar.
Das war nochmal Dota Kehr mit Alle sind zurück in der Stadt, natürlich aus den Sommerferien. Und die Gäste kommen natürlich auch hier wieder in die Stadt hinein, wenn es Frühling wird, und da wird wieder einiges los sein. Und wir machen weiter mit Nachrichten aus der Stadt hier. Unser Oberbürgermeister Andreas Horn ist ja ein recht sportbegeisterter Bürgermeister. Das soll auch im Stadtrat spürbar sein. Erfurt als Sportstadt. Meisterschaften in die Stadt holen? Vielleicht eine Olympiade? Mal schauen, was der Oberbürgermeister dazu zu sagen hat.
Schätzen Sie die Situation der Sportstätten in Erfurt ein? Es heißt oft, es fehlen Sportstätten. Andererseits sind einige nicht ausgelastet. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
Erfurt ist Sportstadt. Was ich mir als Sportdezernent oder als Oberbürgermeister noch mit auf die Fahnen geschrieben habe, ist, dass diese Sportstadt ein bisschen sichtbarer wird. Wir haben in der Stadt ungefähr 270 beim Stadtsportbund gelistete Vereine. Das ist eine ganz tolle Breitensportbasis. Wir haben eine Parallelität von Leistung und Spitzensport und Breitensport. In beiden sehe ich ein Riesenpotenzial. Wenn Sie die Spitzensportmannschaften anschauen, auch den Breitensport. Beim Breitensport muss man sagen, 90%, über 90% der Vereine läuft alles übers Ehrenamt. Das ist aller Ehren wert auch. Da Respekt und Anerkennung. Was ich möchte ist, das habe ich ja schon oft genug artikuliert, zum einen, dass mindestens einmal pro Jahr in Erfurt, unserer wunderschönen Stadt, eine Meisterschaft stattfindet, ob Deutsch oder Europa. Das klingt auch in der Regel, wenn Sie an die Finals denken oder an Steherinnen. Da geht auch noch ein bisschen mehr. Wir haben bei den Finals im Tischtennis gesehen, dass wir auch an diesem Wochenende, ich glaube, 5.000 bis 6.000 Besucher hatten mit Übernachtungen. Die Gastronomie hat davon profitiert, aber die Stadt auch selber. Denn viele, die Erfurt besuchen aufgrund eines Events oder einer Tagung, sagen am Ende, was ist das für eine schöne Stadt, hier komme ich gerne wieder. Das ist ein Riesenmehrwert für diese Stadt. Und das ist ein Teilbereich der Strategie, auch Sportstadt Erfurt. Was wir jetzt aktuell gemacht haben, es gibt ja seitens des Bundes die sogenannte Sportmilliarde. Und wir versuchen jetzt mal, dass wir Projekte über die Sportmilliarde auch noch gefördert bekommen, um unsere auch baulich noch nachlegen zu können.
Sportveranstaltungen benötigen ja auch Sportstätten. Und da gibt es ja immer mal wieder zu hören, naja, es fehlen Sportstätten, aber auch mit den Öffnungszeiten, mit den Trainingszeiten oder wie immer man das auch nennen mag. Es reicht nicht aus, da müsste man noch ein bisschen mehr machen. Was wäre da machbar in der Hinsicht Trainingszeiten, aber auch neue zusätzliche Sportstätten?
Die Hallenzeiten ist natürlich immer seit vielen, vielen Jahren schon im Winterzeitraum insbesondere so ein Problem. Wir versuchen seitens des Erfurter Sportbetriebes, die Hallenzeiten auch fair zu vergeben. Wir haben so viele Vereine mit Bedarf, wir müssen schauen, was geht, wo können wir sie reinlegen. Da ist der Anspruch auch, dass wir sie versuchen zu bedienen. Wir wissen, dass wir Sporthallen brauchen. Also wenn Sie in den Haushalt schauen oder in die Pläne für die nächsten Jahre, die zwei Schulsporthalle am Muldenweg, als Neubau wird kommen in 2026, die Schulsporthalle Grubenstraße, Schwerpunkt 27. Also wir wissen, dass wir Bedarf haben. Wir legen da auch nach bei den Turnhallen zum Beispiel, was auch die Hallenzeiten ein wenig entspannt. Aber es liegt auch daran, dass wir ganz, ganz viele Vereine haben, auch kleine Vereine, die Hallenzeiten wollen. Da versuchen wir wirklich einen fairen Ausgleich zu bekommen.
Soweit diese Nachrichten. Alles anders meint nun die Kapelle Petra und dann geht es noch einmal kulturell zu hier in A bis Z Spezial.
Jetzt werde ich anders und gerechter. Und bald 30 anderen geht's schlechter. Ich werde mehr lachen, nicht mehr streiten. Kleine Sachen, Kleinigkeiten öfter verschenken. An mich denken, vielleicht auch beten. Und Frau Hering treten. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Jetzt wird alles anders. Schlechter, ich werd mehr lachen, nicht mehr streiten. Kleine Sachen, Kleinigkeiten öfter verschenken. An dich denken, vielleicht auch beten. Und Frau Hering treten. Ich kann das, 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 ich kann das. Jetzt wird alles anders.
Das Jahr 2025 hatte für Erfurt eine Reihe von kulturellen Höhepunkten.
So geht aus der Jahrespressekonferenz der Kulturdirektion Erfurt hervor, dass die Besucherzahlen deutlich gestiegen sind. Rund 200.000 Menschen mehr als im Jahr zuvor haben 2025 die städtischen Veranstaltungen besucht. Die Museen und Ausstellungen verzeichneten einen Zuwachs von rund 28.000 Besuchern. Insgesamt besuchten 2,6 Millionen Menschen die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Erfurt. Ein Höhepunkt des Erfurter Kulturjahres war natürlich das Programm rund um die 700 Jahre steinerne Krämerbrücke mit großer Jubiläumsbühne, Live-Podcast und farbiger Brückenillumination. Darüber hinaus verzeichneten fast alle großen Stadtfeste gestiegene Besucherzahlen 2025. Der Altstadtfrühling zählte 335.000 Besucher, das Krämerbrückenfest 150.000 Besucher und der Weihnachtsmarkt 1,4 Millionen Besucher. Auch die städtischen Museen und Ausstellungen verzeichneten mit einer Gesamtbesucherzahl von ca. 274.000 ein deutlich gestiegenes Interesse. 2024 waren es 246.000. Insbesondere in den Kunstmuseen erzielten Ausstellungen wie Nerli, Feininger, Heisig, The Cute Escape eine große Reichweite. Das Anger Museum, das 2025 auch eine neue Sammlungspräsentation eröffnete, erreichte knapp 42.000 Besucher und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch das Naturkundemuseum und das Schloss Mohlsdorf freuten sich über mehr Besucher als im Jahr zuvor. Besonders nachgefragt waren 2025 zudem die Angebote in den Künstlerwerkstätten. Hier konnten die Nutzer innerhalb eines Jahres auf fast 3.500 verdoppelt werden. Zur Zukunft des Erfurter Naturkundemuseums sind wichtige Grundlagenarbeiten abgeschlossen worden, die für kommende Stadtratsentscheidungen wichtig sind. In einer fristgerecht zum Ende des Jahres 2025 vorgelegten Studie hat ein beauftragtes Architekturbüro Hoskins Architects in Berlin ermittelt, welche konkreten Bedarfe des Museums in der weiteren Bauplanung zu berücksichtigen sind. Sie hat Bedarfe für Ausstellungsflächen, Werkstatt- und Bürobereiche, Räume der kulturellen Vermittlungen und für Veranstaltungen und außerdem für Empfangsbereiche, barrierefreie Besucherführungen und Sanitäranlagen ermittelt. Ziel der Kulturdirektion ist es, die Anzahl der Besucher des Naturkundemuseums von derzeit 50.000 auf perspektivisch 100.000 pro Jahr zu steigern. Das Naturkundemuseum zeigt ab Februar in der Sonderausstellung Die Vogel-WG, die unglaubliche Geschichte des Naturforscherpaares Oskar und Magdalena Heinroth, die Anfang des 20. Jahrhunderts in ihrer Berliner Mietwohnung die Küken von 250 verschiedenen Vogelarten vom Schlüpfen aus dem Ei an aufzogen und jede Entwicklungsphase akribisch dokumentierten. Ab Juni bekommen in der Sonderausstellung Insekten, Wunderwerke der Evolution, die kleinen Sechsbeiner eine Bühne. Soweit einige Nachrichten aus der Kulturdirektion. Die Redaktion Auf die Ohren hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit Herrn Hartmann, dem Leiter des Naturkundemuseums, in der nächsten Zeit ein Gespräch zu führen, um die weiteren Vorhaben im Museum genauer zu erläutern. Mit dem Titel Nacht im Museum leiten wir dazu über.
Ja, wir haben jetzt vorbereitet das Gespräch mit Herrn Hartmann, das wir schon angekündigt haben. Einen kleinen Vorgeschmack dazu hören Sie jetzt schon.
Herr Hartmann.
Hallo.
Welche verborgenen Schätze schlummern denn in die Tiefen vom Naturkundemuseum?
Wenn man das alles aufzählen wollte, würde ich heute nicht fertig werden. Wir haben immerhin 1,6 Millionen Objekte und das sind alles, fast alles verborgene Schätze, denn der Besucher sieht in der Ausstellung leider weniger als ein Promille. Aber wir haben im Hintergrund in den Depots ganz tolle Sachen zu sehen, also Präparate aus aller Welt. Auch alte Präparate, die schon über 100 Jahre alt sind, die eine gewisse Geschichte haben, die bestimmte Belege sind für Neufunde in Thüringen, die auch seltene Arten sind oder ausgestorbene Arten sind auch dabei. Und da können Sie im Prinzip, ich sag mal, vom Schimpansen über einen Elch bis hin zum kleinen Insekt können Sie alles sehen.
In welcher Art von Gebäude befindet sich das Museum aktuell?
Das ist ein alter Weitspeicher mit Verwaltungsgebäude aus dem Jahre 1534. Der ist aufwendig rekonstruiert worden. Da ist das Gebälk, soweit es ging, erhalten worden. Auch das Fachwerk ist da. Und in diese Räume ist das Museum integriert, eingepasst. Mit einigen Neubauten am Rande haben wir auch neue Sammlungsräume bekommen damals. Und dort ist eben alles untergebracht auf sehr engem Raum, muss man leider sagen. Aber es ist hochinteressant, das Gebäude zu durchschreiten und ja, ich sag mal, auch ein bisschen Weitgeschichte hier in Erfurt mit aufzunehmen.
Nach welchem Konzept werden im Museum die Ausstellungen präsentiert, geplant?
Naja, wir planen natürlich nach einem modernen Themen, aber unser Hauptthema innerhalb der Dauerausstellung ist die Tier- und Pflanzenwelt und die Vielfalt in Thüringen. Mit einem kleinen Abstecher, wenn Sie in den Keller kommen, ist die berühmte Arche dort unten und dort geht es um den Artenschutz weltweit. Dort ist auf einem nachgebildeten Schiff, die angebliche Arche Noah, sind von allen Kontinenten Tiere, also von der Giraffe bis zum Papagei ist dort unten alles zu sehen, geordnet nach Kontinenten und die Bedrohung sollte klar gemacht werden, wir müssen diese Tiere schützen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Hauptausstellung, das Hauptausstellungskonzept mehr den Lebensraum, die Tiere und Pflanzen Thüringen betrifft?
Ja, das ist richtig. Also uns geht es vor allen Dingen um Thüringen, um die Lebensräume in Thüringen, die Pflanzen, die dort leben und vor allen Dingen auch die Tiere, die auch bestimmte Lebensräume besiedeln. Und dort ist es sehr originalgetreu nachgestellt.
Ja, viele Gegenstände können den Leuten gar nicht präsentiert werden, lagern irgendwo im Depot. Wie lautet der Stand der Depotsituation vom Naturkundemuseum?
Ja, wir sind sehr, sehr beengt. Wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz geschaffen durch verschiedene Tetris-artige Umräumungen und haben dort da ein wenig Platz gewonnen. Aber wir sind beengt und wir brauchen dringend eine Erweiterung des Hauses. Das kommt man nicht drum rum. Wir kriegen ständig neue Sammlungen, auch geschenkte Sammlungen. Und dort kommt viel wertvolles Material in unser Haus. Und das muss bewahrt werden und natürlich auch genutzt werden.
Naja, wenn der Platz jetzt so beengt ist in diesem Gebäudeensemble, haben Sie da auch Gegenstände außerhalb lagern müssen?
Also Sammlungsgegenstände Gott sei Dank noch nicht, aber die Stadt plant ja hoffentlich endlich ein neues Zentraldepot für alle Museen und dort würden wir einen Teil unserer Sammlung durchaus mit auslagern können, sodass wir wieder weiter Platz haben.
Welche Depotschätze sollten den Leuten in den kommenden Ausstellungen unbedingt präsentiert werden?
Oh, das ist schwierig. Wir haben so viele. Wir haben sehr viele seltene Vogelarten. Wir haben auch, wie man so schön sagt, Klimagewinner. Die wollen wir jetzt demnächst auch präsentieren. Ein paar Arten, die durch die Klimaerwärmung profitieren. Der Bienenfresser hat sich wieder ausgebreitet. Ein schöner, bunter Vogel, eigentlich der bunteste Vogel Europas. Der brütet auch jetzt hier bei uns in Erfurt. Und so kommen einige Arten dazu. Andere Arten werden verschwinden. Und diese Vielfalt von Arten werden wir dann zeigen. Also es geht vom Wolf, der auch wieder zugenommen hat, Gott sei Dank, der wieder da ist. Der Luchs und andere seltenere Tiere, die auch ihren Platz in unserer Natur haben und haben müssen. Aber wir haben hier Sonderausstellungsräume. Auch da wollen wir einen größeren Raum haben. Und in diesen Sonderausstellungsräumen, dort können wir aus dem Vollen schöpfen, weil wir aus dem Depot viele, viele Arten herausholen können. Wir können sie neu präsentieren. Ist zwar immer nur für eine gewisse Zeit, dann verschwinden sie wieder im Depot, aber so können wir viele Themen aufgreifen, die wir immer wieder neu gestalten können. Und dazu ist das Depot wunderbar, denn wir können im Prinzip kann man sagen, meistens aus dem Vollen schöpfen.
Das Naturkundemuseum Erfurt verfügt über wertvolle und umfangreiche naturwissenschaftliche Sammlungen. Was existiert da an diesen wirklich guten Sammlungen?
Ja, also wir haben zum Beispiel die größte Insektensammlung, gut aufgearbeitete Insektensammlung in Thüringen. Das sind über 1 Million Objekte. Wir haben eine sehr große Vogelsammlung weltweit aufgestellt, vom Adler bis zum Papagei, bis zum Fasan, bis zum kleinen Finken. Wir haben eine sehr große Säugertiersammlung und eine sogenannte herpetologische Sammlung, das heißt eine Sammlung, die Amphibien und Reptilien vor allen Dingen sammelt. Und das ist auch eine sehr bedeutende und sehr große Sammlung, weil wir weltweit sammeln und dort sehr, sehr viele gute Belege haben. Mineralien haben wir auch eine Sammlung, die ist nicht so groß wie bei anderen Museen vielleicht, aber sehr schön und sehr gut sortiert. Und wir haben noch eine große Fossiliensammlung, vor allen Dingen von Fossilien hier aus der Erfurter Umgebung.
Wenn irgendjemand von den Leuten da draußen was Interessantes zur Natur und Umwelt hat, können sich die Leute bei Ihnen melden und da mal fragen, ob sie das gebrauchen können oder
ja,
nicht?
Ja, gerne, sofort. Auf sowas sind wir ja eigentlich angewiesen. Früher, also vor 100 Jahren, hat man noch aktiv gesammelt, da hat man also noch Vögel geschossen. Das ist heute tabu, Gott sei Dank. Und wir leben sozusagen von den Resten, die uns die Natur übrig lässt. Wichtig ist immer nur, wenn sie das bei uns abgeben, dass sie dran schreiben, wann und wo gefunden und wer vielleicht noch. Das ist ganz wichtig, weil für die Forschung ist die Lokalisierung der einzelnen Orte, wo die Tiere gefunden wurden, extrem wichtig.
Ja, wie bringen Sie jetzt Ihre ganzen Anliegen, auch die verborgenen Schätze im Naturkundemuseum, den Leuten über das Internet dar, dass die Leute da draußen ja Bescheid wissen, was da so alles im Naturkundemuseum zu sehen ist oder aber mit was sie sich auch an das Naturkundemuseum wenden können?
Naja, wir haben eine Homepage, die kann man besuchen. Da stehen zumindest immer die aktuellen Themen drauf, die auch wir haben. Wir präsentieren auch jeden Monat Fachvorträge von Fachwissenschaftlern aus ganz Deutschland, sodass dann auch eine Information kommt. Und wir haben auch seit Neuestem einen Instagram-Kanal, der so ganz langsam anläuft, aber da wird immer besser. Und folgen Sie uns auf Instagram, kann ich nur sagen, dann finden Sie immer wieder was Neues, auch und zu unseren neuen Forschungsprojekten, die wir haben und zu unseren neuen Sammlungssachen.
Herr Hartmann, vielen Dank für diese vielen Informationen zum Naturkundemuseum in Erfurt.
Ja, danke auch.
Und ich danke Erdmann Ruder für diesen Beitrag und wir sind schon fast am Ende der Sendung. Am Freitag wird im Haus der sozialen Dienste die Band Engerling spielen und vor dem Konzert wird Gerd Leiser, der Chef der Band, ab 15 Uhr hier im Radio Fragen der Redaktion auf die Ohren beantworten. Er wird also live dabei sein und zur Einstimmung habe ich jetzt schon mal einen Titel oder einen kleinen Mix herausgesucht von der Engerling Band, die 1975 in Berlin gegründet wurde und ein fester Bestandteil der Blues-Szene in der DDR war.
Da waren wir sie, der gute alte Mann. Der warme Wiesen, der gute alte Mann. Erzähl mir was von ihm und seiner schwarzen Palm, dass sie voll schwere Wellen bedecken sein Gewein. Der warme Wiesen, wo mag er jetzt sein? Der warme Wiesen, der gute alte Mann. Der warme Wiesen, gute alte Mann. Als sie gehen hörte, da schlief nachts die Alm. Ein Mensch, der solchen Horn bläst, kann doch kein Mensch nicht sein. Der warme Wiesen, kann doch kein Mensch nicht sein. In uns ein. Hey!
zweite Mal. Der Barbegüse, der gute alte Mann. Lass den Trauermarsch, er ist nicht mehr da. Er ist ein Boogie, dann ist Hilde da. Er zog mit seiner Eisplätze voll hinaus. Sein Bild stand in der Zeitung, am Stern geschaut. Das Gesicht war voller Narben, er hat noch aufgetraut. Der Zug in die Welt spielte Boogie ganz allein. Der Körper lockend aus, der Körper war im Stein. Ich sag ihm bitte nicht, warum wird er alleine sein?
So, und mit Mama Wilson klingt die Sendung A bis Z Spezial für heute aus. Wie gesagt, am Freitag gibt es zur Engerling Band eine große Sendung hier auf Radio Frei mit Erdmann Ruder und Frank Weifen. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Wenn Sie Fragen, Hinweise, Kritiken haben, können Sie uns eine Mail schicken. rschäfer@radio-frei.de ist die Adresse. Tschüss, bis zum nächsten Mal.